Steht der Iran hinter dem Mordanschlag auf Donald Trump? So behauptete es jedenfalls der US-Nachrichtensender CNN vor wenigen Tagen. Die Regierung in Teheran weist die Beschuldigung zurück. Dennoch ist der Dauerstreit zwischen Washington und Teheran nun im Wahlkampf angekommen. Doch was bedeutet das für den Konflikt zwischen beiden Ländern und damit auch für die Lage im Nahen und Mittleren Osten? Darüber sprechen möchte ich jetzt mit dem Wirtschaftsberater Shakib Mohammad Gu. Herr Mohammad Gu, welchen Zweck hat die iranische Spur? Soll sie vom eigentlichen Täter ablenken oder eher den geopolitischen Konflikt mit dem Iran in den Wahlkampf ziehen?
Es ist wieder Wahlkampf. Das Alter von Joe Biden war bislang das Thema, dass er senil ist, dass er gar nicht mehr für das Amt des Präsidenten sozusagen geeignet. Und zack, kommt ein vermeintlicher Terroranschlag. Und es hat keine 2 Tage gedauert. Und alle Finger zeigen schon Richtung Iran. Auch wahrscheinlich, weil auch seit 4 Jahren auf iranischer Seite immer wieder gesagt wird, wir werden diesen Mord an General Soleimani rächen. Das heißt, ist ja gefundenes Fressen für alle Beteiligten, den Iran sozusagen auch als einer der alle der möglichen Attentäter zu identifizieren. Das ist meine Meinung dazu.
Im Moment spricht alles für eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus. Erkennen Sie bei dem republikanischen Kandidaten bereits Hinweise auf seine künftige Iran-Politik? Vielleicht sogar aus seinen Reaktionen auf die sogenannte iranische Spur?
Ich bleibe weiterhin bei meiner Meinung, dass der Donald Trump jemand ist, der immer verhandeln will. Und er möchte die Oberhand haben, wenn er verhandelt. Er möchte nicht aus einer Position der Schwäche heraus verhandeln, was ja auch selbstverständlich ist. Das sollte eigentlich jeder so tun. Und somit wird er sich im Moment bedeckt halten. Er wird sich nicht direkt positionieren und sagen, schaut mal her, das war der Iran und so weiter, sondern lässt die anderen machen. Und wenn er dann die Wahl gewinnt, wovon ja alle jetzt ausgehen, und erst recht durch dieses Attentat ist ja die Zustimmungsrate für ihn noch höher als vorher. Die Karten sind komplett neu gemischt. Andere Themen sind jetzt wieder komplett in den Hintergrund gerückt. Ich gehe davon aus, dass er das als Ass im Ärmel benutzen wird, um im Hintergrund zu verhandeln. Und was man auch wissen muss, dass auch auf iranischer Seite ja Diplomaten jetzt in New York sind. Der jetzt amtierende Außenminister ist in den USA und hat in den Interviews, die er gegeben hat, aber auch bei den Sitzungen in der UN bekräftigt, dass der Iran zum JCPOA zurückkehren will.
In den USA stehen hinter den Präsidenten meist mächtige Interessen und Lobbygruppen. So waren etwa bei George W. Bush die neokonservativen Netzwerke wahrscheinlich mächtiger als der Präsident. Wer sind die Gruppen, die heute oder in einer künftigen Regierung Trump die Iran-Politik vorgeben würden?
Meinen Sie jetzt auf US-Seite, korrekt? Ja, auf US-Seite werden das die bekannten Hardliner sein. Ne, das werden pro-israelische Kräfte sein, das werden Neokonservative sein, weil letztendlich auch ein republikanischer Präsident, wie auch immer er heißen mag, wird die brauchen. Er wird das Kräfteverhältnis ja in den USA jetzt nicht in Kürze ändern können. Erst recht, wenn er sozusagen einen Präsidenten beerbt, der aus dem demokratischen Lager war. Das heißt, er wird da nicht alles komplett auseinanderrütteln können. Demzufolge werden das die bekannten Gestalten sein, die man kennt. Ne? Die Senatoren, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die bekannten Senatoren, die eigentlich für Neokonservatismus stehen und Israel nahe sind.
Auch im Iran gibt es einen neuen Präsidenten. Ist die iranische Spur für ihn eine Belastung, weil sie Verhandlungen mit den USA erschwert, oder eher ein Vorteil, da er gerade davon profitiert, wenn das Verhältnis zu Washington schlecht bleibt?
Ich denke, mittlerweile ist das auch für die Öffentlichkeit klar, dass Verhandlungen zwischen den USA und Iran nur über den iranischen Führer selbst gehen. Das heißt, alle anderen sind sozusagen Handlanger oder Leute, die einfach nur Befehle ausführen. Das heißt, ganz egal, wer jetzt das Gesicht für die Exekutive darstellen soll, ob jetzt reformorientiert oder Hardliner oder was auch immer, im Hintergrund laufen die Verhandlungen schon immer kontinuierlich, unabhängig von Regierungswechseln. Und das läuft immer über Oman, über Drittstaaten. Und das wird auch weiterhin so vonstatten gehen. Da wird keinerlei Änderung zu sehen sein. Und die Art und Weise, wie die Verhandlungen geführt werden, werden sich auch nicht ändern. Das wird über Diplomaten sein. Das wird an die Öffentlichkeit gelangen, nur wenn beide Seiten wollen, um dass die Öffentlichkeit davon weiß, um sich eine bessere Position zu verschaffen. Ansonsten wird sehr viel geheim verhandelt werden.
In den westlichen Medien werden die Sanktionen vor allem als Belastung für den Iran dargestellt. Aber hat der Streit mit dem Westen für Teheran auch Vorteile, da die Auseinandersetzung mit einem äußeren Gegner nach innen stabilisierend wirkt?
Klar, also es gibt immer wieder Nutznießer von dieser Konfliktsituation oder manchmal auch Scheinkonfliktsituation, weil die beiden Länder haben ja eigentlich überhaupt keinerlei bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen. Es geht nur darum, dass die USA sozusagen den anderen, den Drittstaaten und Viertstaaten androhen, wenn du mit dem Iran arbeitest, dann kannst du nicht mehr mit mir arbeiten. Das heißt, dahingehend ist es so, dass es immer Nutznießer gibt. Wenn sie ein Land sanktionieren und ihn dazu zwingen, dass er alles über Umwege beschaffen muss, dann wird es Leute geben, die daran sehr viel Geld verdienen. Es ist in Iran heute schon so, dass es 20 bis 30 Häfen gibt, die überhaupt nicht registriert sind. Da können riesige Tanker anlegen und abladen und wieder abfahren. Und weder der iranische Staat, also sage ich mal, der Zoll und so weiter kann da dran Geld verdienen. Noch ist es den Handelspartnern bekannt, was da eigentlich überhaupt passiert. Und diese Leute, die das kontrollieren, sind Leute, die Waffengewalt haben. Klar, die haben ein Interesse daran, dass es ewig so weitergeht, weil sich sehr viel gutes Geld damit verdienen lässt.
Wahlen in den USA sind nie losgelöst vom Konflikt im Nahen Osten, auch durch den großen Einfluss der Israel-Lobby auf jeden Präsidenten. Welche Rolle spielt dieser Konflikt im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran und macht er eine Verständigung unmöglich?
Also der Herr, der jetzt als Vizepräsident von Trump nominiert worden ist, hat als einer seiner ersten Aussagen gesagt, wir müssen den Gaza-Krieg so schnell wie möglich beenden, damit wir eine Allianz gegen die Islamische Republik Iran bilden können. Das muss man aber dann so lesen. Das heißt, ihr sollt den Gaza-Krieg gar nicht beenden, weil sollte er beendet werden, wird es eine Allianz gegen euch geben. Und wenn man so offensichtlich Politik betreibt, dann weiß man, dass die bekannten Konfliktherde, die allen Beteiligten und Mächten in der Region nutzen, ewig so weitergehen werden.
Der Iran befindet sich in einem Bündnis mit Russland und China. Zielt der Konflikt, auch ein eventueller Krieg aus Sicht des Westens, wirklich in erster Linie auf Teheran oder nicht eigentlich auf Moskau und Peking?
Nee, das ist natürlich, also es gibt immer viele Interessensgruppen und viele dieser Konflikte haben ja mehrere Nutzfunktionen sozusagen. Und klar, also es gibt Weltmächte, das sind eigentlich für meinen Geschmack nur China, Russland und USA, und alle anderen sind Regionalmächte, ne? Wenn die Weltmächte sozusagen die Schachfiguren hin und her bewegen, dazu gehören dann auch Regionalmächte wie Iran, aber auch andere. Und die sind sozusagen, die müssen sich dem ergeben, was sich die Weltmächte dabei denken. Ja, das ist schon so, was sie sagen. Und diese Konflikte, die werden vielfältig sein.
Lassen Sie uns noch einmal auf den neuen iranischen Präsidenten zurückkommen. Ist bereits erkennbar, welchen außenpolitischen Kurs er einschlagen will?
Er hat einen Artikel geschrieben in einem sehr auflagenstarken arabischen Zeitung und hat die Hand Richtung den arabischen Staaten
sozusagen ausgestreckt und gesagt, wir müssen die Konflikte gemeinsam in dieser Region lösen, wie immer natürlich ohne die Weltmächte. Das heißt, dahingehend gibt es sozusagen Indikationen, dass die Annäherungen, die Annäherungsversuche zu Saudi-Arabien und zu anderen arabischen Staaten weitergetrieben werden. Dann hat er bekräftigt, dass das Verhältnis zwischen Iran, China und Russland für den Iran essentiell ist und strategisch ist. Das heißt, auch da wird es so weitergehen. Und hinsichtlich den Konflikt mit den USA hat er schon in dem Wahlkampf und in diesen Duellen, die er mit den anderen Kandidaten im Fernsehen hat, er immer wieder angekündigt, dass er über den JCPOA nochmal mit den USA verhandeln möchte. Aber wie gesagt, diese Leute, die das Amt des Präsidenten in Iran nach dieser Art und Weise, wie die Präsidentschaftswahlen abgelaufen sind, diese Leute werden alle nur ausführen, was der iranische Führer und die Führungsriege eigentlich schon lange geplant haben. Das heißt, da wird keine eigene Handschrift zu sehen sein.
Und abschließend, wir haben jetzt viel über den aktuellen Wahlkampf in den USA gesprochen. Aber welche Bedeutung hatte das Thema Iran in vergangenen Wahlkämpfen?
Ja, es ist ja so, dass in den letzten 50 Jahren fast in jedem Wahlkampf bei außenpolitischen Themen der Iran ein zentrales Thema war. Das heißt, wenn man wirklich das Ganze auch analysiert, angefangen von den Wahlen 1976, wo Jimmy Carter gegen Gerald Ford angetreten ist. Da ging es ja dann schon los, und das war vor der Revolution, da war der Schah noch an der Macht. Da ging es los, dass das Thema Menschenrechte ganz groß propagiert wurde, nach dem Motto, wir können nicht Bündnispartner und Alliierte haben, die Diktatoren sind. Und da hat man sich natürlich den Iran rausgenommen und hat den Schah als Beispiel genommen und gesagt, ja, das ist zwar ein Freund der USA, aber schaut mal, wie er seine eigenen Landsleute behandelt. Und dieses Thema hat dann dazu geführt, dass sogar im Iran die Staatssicherheit, die Sabak, sogenannte Staatssicherheit des Schahs, so aufgeweicht werden musste aufgrund des Drucks, dass letztendlich 1979 die Revolution ausbrach. Das heißt, 1976 ging das schon los. Dann 1979, da war ja quasi ein Jahr vor dem Wahlkampf, wo Carter gegen Reagan dann antreten musste. Und da hatte man quasi einen Scherbenhaufen sozusagen. Der Iran hat sozusagen eine Revolution durchlebt und man hat einen Verbündeten verloren. Somit konnte dann Reagan dieses Thema sehr stark rausbringen, in dem auch noch das Geiseldrama passiert ist, wo 444 Tage über 50 Amerikaner in Iran in Geiselhaft waren. Und die Einflussnahme auch seitens Iran auf die US-Wahlen hat sich dann auch dahin gezeigt, dass die Geiseln wirklich erst am Tag der Vereidigung von Ronald Reagan freigelassen wurden. Also wirklich tagesgleich und fast schon zeitgleich von der Uhrzeit her hat man die Freilassung der Geiseln angekündigt nach 444 Tagen. Das heißt, daran sieht man auch schon, wie stark das Thema Iran im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Dann ging es weiter, zwischen, sagen wir, 1980 und 88 war ja dann der Reagan an der Macht. Und da gab es die Iran-Contra-Affäre. Und da ging es ja dann darum, dass die USA, die sich quasi als anti-iranische, antirevolutionäre, sag ich mal, Weltmacht positioniert hatten, nun zugeben mussten, dass die Reagan-Regierung eben doch Waffen an den Iran verkauft. Und darüber hinaus auch noch das Geld dafür verwendet, um die Contras in Nicaragua zu finanzieren. Das heißt aber wieder außenpolitisch Iran ein sehr wichtiger Bestandteil des Wahlkampfes. Und der Vizepräsident von Reagan war der Bush Senior, der sich dann quasi zur richtigen Zeit davon distanziert hat und dann die Wahl gewonnen hat. Das ging dann so weiter in der Clinton-Administration, hat man auch wieder das Thema Iran gehabt. Da war dann so eine Phase eingetreten, wo zwar der Iran-Irak-Krieg natürlich schon zu Ende war, aber die Nachwirkungen des Krieges waren noch spürbar. Das heißt, man hatte eine Situation im Mittleren Osten, fast schon wie so ein Vakuum. Das heißt, es gab keine Hegemonialmacht und die USA waren nicht mehr imstande, die Kontrolle in dieser Region weiter zu bewahren. Und da hat er in den Wahlkampf kam dann das sogenannte Dual Containment Policy in Umlauf. Das hieß dann, man muss beide Länder, sowohl den Irak als auch den Iran, isolieren, um letztendlich sozusagen für Ruhe in der Region zu sorgen. Das heißt, wieder einmal war der Iran auch mit in diesem Wahlkampf drinne. Dann noch die Iran-Libya Sanction Act, wo erstmalig die ausländischen Investoren, die die Infrastruktur für Förderung von Gas und Öl sozusagen ermöglicht haben, wurden dann auch sanktioniert, was ein Novum war. Das heißt, wieder einmal konnte sich ein Präsident profilieren, indem er sich gegen den Iran positioniert. 2001 herum, natürlich hatten wir ja den 11. September, da war dann der Fokus auf dieses Thema und da konnte dann der Bush Junior macht demonstrieren, indem er kurzerhand Afghanistan und Irak besetzt hat und sozusagen auch den Irak quasi komplett in Schutt und Asche gelegt hat und ist Saddam Hussein gestürzt. Hat aber trotzdem sozusagen ja auch eine Schwäche gezeigt, weil die Amerikaner angreifbar waren am 11. September. Was hat er dann gemacht? Da hat er die Rede gehalten 2002. Und man muss 2002 war 2 Jahre vor den Wahlen. Hat eine Rede gehalten und hat dann sozusagen vom Achse des Bösen gesprochen. Und das ist aus der Sicht interessant, weil der Iran nach dem 11. September mit den USA zusammen kooperiert hat, vor allem in Afghanistan. Und der General Soleimani, den man ja heutzutage auch im Westen kennt, der dann später von den USA eliminiert worden ist, der hat mit den Vertretern der USA über die Frage von Afghanistan sogar verhandelt und die haben kooperiert, militärisch als auch geheimdienstlich. Und nichtsdestotrotz, da war der Bush 2002 wieder einmal durch diese Rede Achse des Bösen und Fokus auf den Iran geschafft, stärker zu demonstrieren und ist weiterhin ein Beweis dafür, dass der Iran eine Rolle gespielt hat. Ging dann so weiter, Obama gegen McCain 2008, da war dann wieder so ein Richtungswechsel nach dem Motto, ja, wir haben jetzt den Iran sanktioniert, alle möglichen Aktionen und Härte gezeigt, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, den Iran davon abzuhalten, Richtung Hegemonie zu streben. Und was ist dann passiert? Da hat der Obama gesagt, ja, wir müssen jetzt sozusagen sowohl Härte zeigen als auch Verhandlung. Und das ist sozusagen die Zuckerbrot- und Peitsche-Taktik. Und so hat der Obama zumindest außenpolitisch sich profilieren können, wieder mit der Iran-Frage, jetzt aber als jemand, der die Lösung bringt in Form von Verhandlungen. Und das Ganze wurde auch bis wirklich bei beiden Amtszeiten von Obama, bis zuletzt war das ein Thema. Und 2015 hat er sozusagen ein Jahr, bevor es überhaupt dann sozusagen sein Amt zu Ende war und er sozusagen als Lame Duck, als ein Präsident, der nicht mehr zur Wiederwahl antreten kann, hat man den sogenannten JCPOA, also Joint Comprehensive Plan of Action, mit dem Iran unterzeichnet hinsichtlich des Atomprogramms, was aber wiederum genutzt worden ist von dem Kandidaten Trump, um zu zeigen, schaut mal her, auch als ihr nicht Härte gezeigt habt, konntet ihr nicht den Iran bändigen und jetzt komme ich und werde als erstes dieses JCPOA zerreißen, was er auch getan hat. Das heißt, diese Verhandlungen, die man mit dem Iran geführt hat, die gesamte Obama-Periode hat man dafür genutzt, um mit dem Iran zu verhandeln, hat der Trump von heute auf morgen für nichtig erklärt und sich dadurch profilieren können. Und als dann 2020 wiederum die Demokraten gesagt haben, schau mal her, auch deine Taktik funktioniert nicht gegenüber dem Iran und auch deine Härte, die du vermeintlich gezeigt hast und das Zerreißen vom JCPOA hat doch nur dazu geführt, dass der Iran sein Atomprogramm weiter sozusagen betreibt. Was hat dann der Trump gemacht? Kurzerhand den General Soleimani einfach eliminiert. Man hat ihn mit Drohnen bei einer Reise in den Irak getötet, um wiederum Stärke zu zeigen und sich zu profilieren. Was wiederum ein weiteres Beispiel dafür ist, dass der Iran sich wie eine rote Linie in jedem Wahlkampf beim Thema Außenpolitik immer wieder hervorhebt.
Herr Mohammad Gu, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen auch.